Meine Lieben, herzlich willkommen zu Stabile Aura.
Einer absoluten Frechheit von Podcast.
Schön, dass du immer noch dabei bist und durchhältst mit uns gemeinsam, wenn wir uns ein bisschen durch unser eigenes Üben wühlen.
Na, was heißt denn hier durchhalten, geliebter Frank? Ist doch ein Hochgenuss, dem zu lauschen hier.
Ey, ich muss auch echt gestehen, mir macht es auch einen Riesenspaß.
Ich finde es auch sehr witzig.
Ich habe total Bock. Ja. Schön. Wollen wir heute mal mit einer Frage anfangen?
Oh, unbedingt.
Ja, schön. Ich habe nämlich, ich bemerke immer wieder, dass mein Leben, je besser die Fragen werden, die ich mir so selber stelle, desto cooler wird mein Leben. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was ist denn die beste Frage, die du dir in letzter Zeit gestellt hast?
Oh, das ist gut. Das ist jetzt natürlich, eine krasse Fallhöhe am Start, weil jetzt werde ich dir antworten und werde eine Stunde später sagen, haha, fuck, natürlich.
Darfst du. Dafür haben wir ja eine Stunde.
Das ist gut. Also ich glaube, grundsätzlich hilft mir die Frage, ob das gerade wirklich wichtig ist, oft. Denn wir erleben uns ja im Familienalltag oder allgemein in unserem Hustle, wenn wir so Dinge erledigen oder kleine oder größere Probleme bewältigen, ganz oft dabei, dass wir Dingen so eine ganz hohe Wichtigkeit zuordnen und so eine Tragweite in unserem Leben irgendwie erschaffen, die ja gar nicht angebracht ist. Du hast mal so schön gesagt, du fühlst dich manchmal wie mit so einem kleinen Plastikschwert und fuchtelst vor der Ewigkeit und willst willst Radau machen und merkst, ey, das ist ja wirklich witzlos. Und so geht es mir manchmal, dass ich mir die Frage stelle, ist das gerade wirklich wichtig? Also ein YouTube-Kommentar, wo jemand irgendeinen Quatsch erzählt oder irgendein Thema mit meinem Sohn oder also irgendeine minimale Sache, die für den Moment gerade irgendwie eine Herausforderung ist, aber auf mein Leben bezogen halt gar nicht wichtig ist.
Schön, schön. Ja, so in die Art geht tatsächlich meine auch, aber ja, wie gut ich manchmal auch darin bin, Dingen eine Wichtigkeit zu geben, die einfach keine Wichtigkeit hat, haben. So, ne? Das geht ja wirklich bei sowas wie Kommentaren los. Und es ist dann manchmal auch so random, weil du hast 100 positive Kommentare und hast dann tatsächlich die Idee, es hat eine Wichtigkeit, dich mit der einen Kritik tiefer auseinanderzusetzen vielleicht. Das ist für mich immer das Fleck auf dem T-Shirt-Syndrom. Ich habe ein zu 99,9% okayes T-Shirt an und beschäftige mich mit dem 0,1%igen Fleck auf meinem T-Shirt drauf. Ist das wirklich wichtig?
Also daraus resultierend kommt dann natürlich oft die Frage, die wieder wie ein Spruch auf einem Yogi-Teebeutel klingt, so was würde die Liebe tun? Weil ganz häufig stellt sich mir halt dann schon die Frage, wenn es eben nicht wichtig ist, wie reagiere ich darauf? Weil irgendeine Reaktion erfordert es ja manchmal schon, also jetzt nicht irgendein Kommentar, aber wenn ich jetzt halt einfach, heute war ein schönes Beispiel, mein kleiner Sohn wollte einfach noch nicht in den Kindergarten und wir werden so 7:45 sollten wir da sein und es war irgendwie 8:45 und er saß so ganz verträumt in seinem Zimmer und sagte, Papa, ich spiele, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für diesen Kindergarten. Und mein innerer Anteil war, ja, aber was sollen die Leute denken? Wir sind doch schon eine halbe Stunde zu spät. Und dann kam genau der wieder so, ja, aber ist das jetzt wirklich wichtig? So, gar nicht. Und dann halt so, okay, was würde die Liebe tun? Weil ich weiß, auch der innere Anteil in mir weiß, dieser Kindergarten tut ihm schon gut. Also finde ich einfach ein sanftes, nettes Spiel, wie wir dann in 10 Minuten trotzdem gehen. Aber ich lasse ihn jetzt da nicht so den ganzen Vormittag sitzen, weil ich glaube, die Kids und die Freunde, die auf ihn warten, die sind schon auch gut für ihn. Und ehrlich gesagt muss Johanna halt auch ein bisschen schlafen. Und wenn wir Podcast machen, dann würde die Liebe wohl empfehlen, dass das für alle wohl der beste Weg ist. Aber eben nicht in einem Streit und einem großen Konflikt, sondern auf eine sanfte Art. So.
Schön. Und dann hast du einfach Geduld geübt.
Ja, und dann habe ich mir ein Spiel ausgedacht. Also ich habe ihn dann erstmal machen lassen und habe gesagt, ah, ich verstehe. Ich habe ihn mittlerweile übersetzen gelernt. Immer wenn er sagt, auf gar keinen Fall, bedeutet das, ich habe gerade noch was zu tun, Papa. Hab ein bisschen Geduld. Also egal, was ich zu ihm sage. Egal, was ich sage.
Schön, ich wunderte mich bereits so, dass du ihn so von ihm erzählt hast. Du, Papa, ich mache gerade noch was. Lass mir noch ein bisschen Zeit. Das klingt mir nicht so nach deinem kleinen Finny.
Nein, nein, das war meine Übersetzung. Gesagt hat er, auf gar keinen Fall.
Oh, wow. Ja. Ey, das ist eine tolle Übersetzung. Nice. Ja, ja. Super, das werde ich mitnehmen.
Das ist ja das, was er eigentlich sagen will. Nur nicht gleich kann vielleicht. Mir ist gerade wirklich was wichtig, aber ich möchte es zu Ende führen. Bitte hab Geduld. Geliebter Vater, hab Geduld.
Genau.
Okay, aber hey, was ist deine Antwort?
Meine Frage, meinst du?
Ja, also die Frage, die Antwort auf die Frage, was deine beste Frage ist.
Ach so. Ich habe am Wochenende ein Seminar gegeben und habe mich dabei so beobachtet, wie es mir total liegt, also wie es total meiner Natürlichkeit entspricht. Und es war auch echt schön, ganz tief und berührend. Und gleichzeitig habe ich mich so selbst in einer neuen Rolle erlebt. Ich bin ja so 90% des Tages bin ich einfach Frank, so erzähle niemandem, wie sein Leben so zu laufen hat, sondern lebe einfach wie jeder andere auch. Und auf einmal, zack, stehe ich mitten im Zentrum von Aufmerksamkeit und mach einen auf, hey, ich hab hier Antworten für dich. Und es sind tolle Antworten und ich liebe das sehr und es ist sehr inspiriert. Aber so mit diesen verschiedenen Rollen in mir selbst klarzukommen, fand ich recht spannend. Und dann dachte ich mir aber ab einem gewissen Punkt, bringt es mir jetzt gerade wirklich was, darüber nachzudenken? Mhm. Also ist das gerade ein Gedanke, den ich überhaupt denken will?
Ja, super, ja.
Und das geht mir bei ganz vielen Gedanken so. Ne? Ich grübel und versuche, was herauszufinden, aber auf einer gewissen Ebene kann ich auch einfach Halt sagen und mich fragen, warte mal, lieb ich denn diesen Gedanken gerade? Ist das gerade Freude, darüber nachzudenken? Bringt mir das auf irgendeine Art und Weise irgendwas? Und es würde dich sehr erstaunen zu hören. Nein.
Selten. Also super, also man könnte sagen, ist das ein konstruktiver Gedanke, wäre eine Frage.
Ist das gerade ein konstruktiver Gedanke? Der Kurs in Wundern sagt ja in einer Lektion, jeder Groll, den du hegst, und dazu gehört ja auch so eine Selbstkritik von wegen, ne? Wer ist denn jetzt der wahre Frank? ist ja letztlich ein Angriff auf das, was du willst. Während du dich gerade freust, hast du keine Zeit für sowas. Während du gerade lebendig bist, hast du keine Zeit für sowas. Und das, dann konnte ich so drüber nachdenken und das komplett loslassen und bin voll in halt die Natürlichkeit des Augenblicks reingeschmolzen, die nichts mit einer vergangenen Idee von, wer ist Frank denn jetzt eigentlich zu tun hat, sondern einfach, hey, ich bin neugierig, wer du bist, zeig dich jetzt in dieser Situation. Das war sehr, sehr schön.
Liebe ich sehr. Und ich glaube, das tut uns wirklich allen, also jedem, der das hört, gut, dass man bei 80-90% seiner Gedanken einfach mal Stopp sagen kann, weil ganz selten bringen die. Was mir auch so gut geholfen hat, das war gestern. Um 16:30 wurde ich unsanft geweckt von zwei zarten Wesen. Und dann kam mir deine Idee. Du hast ja noch einen neuen Podcast, deinen 28. Podcast eröffnet. Gute Ideen. Und
der eine. Der neue eine, sagen wir mal der neue eine.
Genau. Und da hast du ja als erste gute Idee in deiner ersten Folge geteilt, dass es in Frage zu stellen ist, ob das, was wir gerade denken, wirklich richtig ist oder ob wir Recht damit haben. So, und dann sagtest du so schön, korrigier mich, wenn ich es falsch formuliere, möge ich bitte Unrecht haben. War das so richtig?
Perfekt.
Ja, und ich bin aufgewacht und ich war scheiße müde und ich dachte mir wirklich so, es ist 16:30, boah, fuck, ey. Ich habe heute Interviews, ich möchte noch viele Videos aufnehmen. In dem, was ich tue, darf ich ja auch ein bisschen fresh aussehen. Also, weißt du, ich sitze ja vor Kameras und so. Und dann war so dieser Gedanke, ey, ich bin jetzt echt müde. Und dann kam ich auf dich und hey, möge ich mit diesem Gedanken Unrecht haben, weil Müdigkeit ja auch nur eine Idee ist oder ein Konzept oder irgendeine Vorstellung, die ich mir jetzt einrede. Und es war so krass, es hat so gut gewirkt. Ich bin 5 Minuten später singend durch unsere Küche gehüpft, dass Johanna sagte, was ist denn mit dir bitte los? Es war 2 Stunden, bevor die Sonne überhaupt aufgegangen ist und ich so, weil ich der Patzuck bin, weil ich ein Quatschkopf bin. Herrlich.
Ach, wow. Oh, weißt du, was ich daran am meisten liebe? Das ist so eine Sache, vor der ich immer wieder so in meiner Rolle als Lehrer auch ein bisschen Angst habe, dass so Sachen nur bei mir funktionieren und bei anderen nicht. Wenn ich so von was erzähle, was mir ganz besonders weiterhilft und dann sitzt da jemand und sagt, ja, also für mich ist das jetzt Quatsch, aber schön, wenn es bei dir was bringt. Und ich liebe das so, wenn ich so da drin merke, hey, wir sind in unserem Geist in so vielen Sachen so ähnlich. Und ja, können wirklich voneinander lernen. Das liebe ich sehr. Danke dafür.
Ja, gerne. Danke dir fürs Teilen. Ich habe auch gemerkt, in diesem Podcast begannst du auch in der Rolle des Weisen, Frank. Das möchte ich nochmal als kleine konstruktive Kritik äußern. Wir versuchen uns ja von allen Masken zu befreien. Und ich kenne es ja auch von meinem Podcast, dem Piraten-Guerilla-Podcast, dass wir dann in der Rolle des weisen Lehrers sprechen. Und dann hast du eine so, hallo meine Lieben, meine sanfte Stimme ist zurück. Und das kenne ja nur ich.
Meine Podcast-Stimme.
Genau. Ja. Hey, weil ich halt dein Gefährte bin und ich dich als den Quatschkopf kenne, den wir hier ja auch jetzt hören und du ja auch mich. Und deswegen ist es so funny, wenn wir uns selbst dabei beobachten können, wie wir in diese Rollen schlüpfen. Und es ist ja völlig klar, wir reden ja auch mit unseren Kindern anders als mit unseren Eltern beispielsweise.
Mhm. Das ist wahr. Das ist wahr. Ne? Gleichzeitig ist es manchmal so, wie finde ich da jetzt die richtigen Worte? Ne, so der weise Frank ist so der sich vorgenommen hat, dass jetzt gerade irgendetwas von Wert entsteht. Und der Quatschkopf ist der Wahrheit manchmal noch, der Wahrheit noch ein bisschen näher, weil es dem halt egal ist, weil es ihm um den Augenblick geht.
Ja.
Nun denn, aber ich habe den Quatschkopf ja zwischendrin wieder gefunden.
Sehr gut, finde ich auch gut.
Ja.
Meine Frage an dich heute, Frank, wäre, wenn du drei Sportarten von jetzt auf gleich perfekt beherrschen könntest, welche drei Sportarten würdest du jetzt am liebsten in Perfektion beherrschen?
Also Nummer eins, direkt klar, sowas wie Bodenturnen oder sowas.
Ja.
Weißt du, so ein flummimäßiges Verhältnis zur Mutter Erde haben.
Ein flummimäßiges Verhältnis. Das wäre auch die Definition von einem Bodenturner, glaube ich. Steht so im Duden. Sehr gut.
Ja, genau.
Gefällt mir, ja.
Dann Nummer zwei wäre Apnoe-Taucher, glaube ich.
Mhm.
Also wirklich so ganz lange, ohne atmen zu müssen, einfach tauchen können.
Mhm.
Das fände ich, glaube ich, ganz, ganz schön. Und Nummer drei ist einfach, weil es zu meiner Geschichte gehört, Basketball.
Yeah.
Ich wollte früher Basketballprofi werden. Ich gucke heute noch manchmal gerne Basketball und kann mich so dran erfreuen, wie elegant und tänzerisch und explosiv und irgendwie stylisch diese Leute mit dem Ball umgehen können.
Yeah.
Das macht mir sehr viel Spaß.
Yeah. Sehr cool. Wo würdest du denn so tief tauchen?
Ich glaube, das Wo ist gar nicht so entscheidend, aber ich habe immer, wenn ich Atemübungen mache, so erlebt, dass es mega was mit dem Geist passiert, wenn ich lange nicht atmen muss.
Ja.
Also ich habe immer mal wieder so Atemtechniken geübt, dass ich mal 5 Minuten nicht atmen musste oder so. Und das ist unglaublich, was für eine Art von Frieden dann da drin ist, so im Geist. Und ich dachte mir so als Apnoe-Taucher, sowas spüren zu können, während der Körper sich aber auch bewegt, ist eine faszinierende Vorstellung.
Ganz bestimmt, ja.
Ja.
Cool, ich hatte ja auch.
Also wo ist eigentlich egal, Badewanne geht eigentlich auch. Oder in der Therme.
Ja, das mögen die Leute besonders gern, wenn so ein Weirdo in der Therme, wo alle nackt sind, so 5 Minuten unter Wasser durch das Thermalbecken taucht. Das ist besonders gut. Karl-Heinz und Brigitte würden staunen.
Na, danke für den Sicherheitshinweis. Ich stehe nämlich gerade mit meinem Autochen vor einer Therme und habe die Absicht, da gleich noch reinzuhüpfen.
Bist du in Bad Simsheim?
Nee, in Euskirchen.
Hm.
Wie du weißt, wo meine Zweitstation mehr oder minder ist. Ich liebe diese Therme einfach. Eines Tages werden wir dort zusammen hingehen.
Oh, ich war schon lange nicht mehr in der Therme. Sehr gut. Aber was ich gerade mache, ich habe 4 Tage nacheinander trainiert, also wirklich intensiv Krafttraining gemacht und bin danach direkt in die Sauna, weil ich jetzt ja einen Sauna-Fitnessraum in meinem Keller habe. Und das war auch so ein Geschenk, jeden Tag nach dem Sport in diese Sauna zu gehen. Und ab dem 4. Tag merke ich, muss man aufpassen, dass man es nicht zu einer täglichen Gewohnheit werden lässt, die nie endet.
Ja, kann ich super nachvollziehen, weil es ist halt so ein, wie soll ich sagen, es erinnert mich, und es ist jetzt ein komischer Vergleich, aber es erinnert mich ans Kiffen früher ein bisschen, weil es verändert ja den Geisteszustand ein bisschen. Man geht rein in die Sauna und dann kommt da so diese Entspannung rein und man denkt sich, jo, nice, so ein Tagesabschluss. Und aus dem gleichen Grund habe ich früher gekifft.
Mhm. Ja, ich glaube, die Wärme im Körper ist einfach das, woran man sich schnell gewöhnt, oder? Dass man quasi auf 90 Grad mal kurz geht, also Außentemperatur, und dann so daran gewöhnt ist, dass man es jeden Tag quasi so ein bisschen als, also ja, der Körper speichert es einfach schnell ab. Aber Therme habe ich auch Bock, komme ich mal wieder mit. Und wenn du dann schon Apnoe tauchen kannst, ich glaube, viele Leute schreiben in den Kommentaren, das heißt Apnoe. Apnoe. Dann können wir zusammen tauchen gehen. Ich schnorchel dann halt.
Super.
Das gibt ein schönes Super. Bild. Wenn Karl-Heinz und Brigitte ihr Weizenbier trinken und ich dann da an der Poolbar vorbei schnorchel und du Apnoe tauchst.
Über der Oberfläche nicht so viel zu sehen. Du, aber sag mal, was sind denn deine drei Sportarten? Und wie kamst du auf die Frage?
Weil die Ich habe meine Schwester zu einem Spa-Tag eingeladen, wobei sie den Spa-Tag hatte und ich ihr Chauffeur war, weil halt zwei Kinder und deswegen konnte ich nicht mehr machen. Aber ich habe sie dann zu so einem Spa-Jahr, also zu einer Massage, Teilnehmer Massage und Essen und so immer gefahren und dann zum nächsten gebracht und habe einfach gemerkt, dass sie sich teilweise viele Gedanken macht über Dinge, ja, die ihr nicht so gut tun. Genau das, was du vorhin eigentlich sagtest. Dass sie einfach schnell in Themen verstrickt war, wie wir alle manchmal, wenn wir nicht aufpassen, die halt eher dem Mangel entsprachen oder einer eher destruktiven Geisteshaltung. Und dann habe ich mich so gefragt, was könnte man denn für schöne Gesprächsthemen finden? Und dann habe ich angefangen, unsere Fragen zu stellen. Was wärst du gern für ein Tier, wenn du ein Tier sein könntest? Was wärst du eigentlich gern für ein Tier, lieber Frank?
Ja, witzig, ich habe die Frage mittlerweile ja oft gestellt bekommen und es kommt immer wieder so ein neuer Gedanke dazu, weil ich denke ganz oft, es müsste ein ganz abgefahrenes Tier sein, aber ich wäre ein super Hund, glaube ich. Wirklich, wirklich, so die
Was für eine?
Ja, so ein Labrador oder so ein Golden Retriever oder sowas, das da hätte ich Bock drauf. Die haben so viel Freude in sich, die haben so viel Energy in sich, die haben so Bock einfach manchmal, aber die können auch so geil einfach ohne irgendwas zu tun rumliegen. Ja, haben keinerlei Berührungsängste. Irgendwie mag ich all diese Kombinationen sehr, sehr gerne.
Silbernes Besteck und goldene Retriever, sehr gut. Ich wär Team Seeadler, glaube ich. Ich würde gerne über die Wälder fliegen und halt auch so in so unberührten Natur Ecken umherfliegen, durch die Anden ein bisschen oder so, Kolumbien. Ich weiß nicht, ob es da Adler gibt, aber du weißt schon.
Total, ja. Total. Dieses Fliegending ist natürlich auch extrem verlockend. Mhm. Das stimmt schon. Ein Hund mit Flügeln vielleicht. Ich habe ja mal auf den Philippinen gelebt, da gab es die weltweit größten Fledermäuse. Mhm. Die haben eine Spannweite von bis zu 1,80 Meter.
Das Holy heißt, ne, wenn, shit. Wenn du die triffst in der Nacht, fuck.
Und die hingen zu Hunderten, Flying Foxes, also Flugfüchse hießen
oh
die.
Oh mein Gott.
Die hingen zu Hunderten in den Bäumen so drin und sind dann auch rumgeflogen, während man dann selber in der warmen Quelle saß und nach oben schaute. Und ich denke einfach gerade dran, Hund mit Flügeln, ja, vielleicht so einer. Der isst nämlich auch echt leckeres Zeug da im Dschungel. Die ganzen Früchte, ja.
Aber geil, dass das Flying Fox heißt, weil bei unserem Lieblingsvietnamesen, bei An Thu, wo wir immer unser Lieblingsessen besorgen, da gibt es einen kleinen Cocktail, den gönne ich mir einmal im Jahr, weil der hat sehr viel Zucker. Und das ist der Flying, nee, der heißt Yellow Fox, fällt mir gerade auf. Oder wie der Vietnamese zu sagen pflegt, Yellow Fox, Flying Fox. Aber den musste ich gerade denken, schön. Naja, hey, wir sind jetzt dreimal abgebogen. Ich war auf jeden Fall mit meiner Schwester da unterwegs, habe ihr dann diese Fragen gestellt. Ihre Antwort auf die Tierfrage war im Übrigen, sie wäre gern eine Katze. Und dann hat Johanna so einen kleinen Glaubenssatz enttarnt, weil dann sagte sie so ganz beiläufig, ja, aber, also weil die machen kann, was sie will und sie kann fressen und schlafen. Immer. Und dann sagte Johanna, und sie kann machen, was sie will. Und dann sagte sie, ja, aber deswegen nicht unbedingt. Weil man merkte irgendwie, dass es hier wichtig ist, auch für Menschen da zu sein. Also quasi, wenn man nur macht, was man will, das ist quasi nicht erlaubt. Weißt du, wie ich meine?
Interessant, ja.
War spannend. Wir sind dann später drauf gekommen und wollten es jetzt nicht zu sehr im Detail besprechen. Aber da kann man irgendwie anhand der Wahl des Tieres manchmal auch so ein bisschen erkennen, wie Menschen so denken. Oder vielleicht denken, ist ja auch nur eine Mutmaßung von uns. Ja. Auf jeden Fall, so stellte ich dann die ein oder andere Frage und dann kam eben die Frage mit den Sportarten auf, weil sie eben dann sagte, eine Katze kann sich auch so toll bewegen und dann haben wir uns überlegt, welche Sportarten wären denn cool. Und ich fände total toll Schach und Angeln und Golf. Nein, natürlich nicht.
Okay, ich habe gerade auch einen Knoten gekriegt, so beim drüber nachdenken, ob das jetzt zu dir passt.
Stell dir vor, allein dass Schach eine Sportart ist, ist ja unfassbar. Und Angeln ist...
Schach ist eine beliebte, also die Schachfans gehen voll ab. Ich bin da mal reingesneakt und diese Schachinfluencer, ey, da gucken Millionen Leute zu.
Zweifelsfrei, aber der Begriff Sportart ist für mich so ein bisschen ambivalent in Bezug auf Schach, weil bei Sportarten habe ich halt einfach einen körperlichen Bezug im Geist. Also zumindest eine körperliche Grundaktivität in irgendeiner Form. Und Minigolf ist ja dann auch schon eher, also unterste Range Sportart, aber selbst das würde ja noch als Sportart durchgehen. Aber Schach ist halt wirklich so, okay, wow, du bewegst deine Finger und halt dein Geist maximal, klar. Aber gut.
Okay, und in echt?
In echt sind meine drei Antworten Kitesurfen.
Was du ja eigentlich schon kannst.
Nee, Quatsch, nee, ich kann Windsurfen. Schau, ich erzähle dir von dem Moment. Ich erzähle dir von dem Moment. Für alle, die das nicht wissen, Kitesurfen, also das sind diese Wakeboards, also ein Board im Wasser, das man an den Füßen hat und einen riesen Drachen, der in der Luft schwebt. So. Und ich bin seit ich, weiß ich nicht, 6 Jahre alt, bin Windsurfer. Also ich würde sagen, ich kann sehr gut Windsurfen. So. Und ich gehe bei viel Windsurfen immer, also wenn es geht, eben bei uns an den Seen in Bayern. So. Und wenn ich jetzt bei 5 Windstärken surfe, dann bin ich echt schnell unterwegs. Also so schnell, dass du dir denkst, wenn ich jetzt ins Wasser falle, das tut weh. So, einfach, damit man so einen Bezug hat. Man fliegt wirklich richtig schnell übers Wasser. Und ich war, kurz bevor Finn zur Welt kam, Johanna war schwanger, also vor 5 Jahren jetzt, ich war im Spätsommer surfen bei 5 Windstärken und hinter mir war so ein Kitesurfer. Und der kam ziemlich schnell und voll entspannt auf mich zu von hinten. Und auf einmal kam eine Welle und der hebte ab und er flog über mich. Und guckte dann währenddessen so runter, als ob ein fucking Superheld über mir fliegt und lächelte mich einfach an, der Halodri. Und ich denke, what the fuck? Und dann landet er einfach vor mir und fährt ganz cool weiter. Und als wäre es nicht genug, nimmt er noch so cool eine Hand weg von seinem Griff. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, also wo diese Schnur befestigt ist. Und surft weiter. Und ich dachte mir, Bro, das war der coolste Move, den ich in meinem ganzen Leben jemals von einem Menschen gesehen habe. Und ich dachte gerade, ich wäre schnell unterwegs und du fliegst einfach über mich drüber, während ich schnell bin, weißt du? Und dann dachte ich mir, ich muss Kitesurfen lernen. Dann habe ich mit Johanna zusammen geschaut, wo kann man Kitesurfen lernen? Weil das erfordert ja doch ein bisschen Training, weil dieser, also das ist ja ein Drache, der fliegt ja mit dir durch die Luft. Und wenn du das nicht kannst, also der fliegt auch mit dir über Land in der Luft so. Das ist nicht cool, glaube ich. Also man muss das wohl üben vorher. Man will ja auch nicht ersaufen. Und dann haben wir uns informiert und haben gesehen, man kann das in Tunesien oder Ägypten in so hüfthohem Gewässer voll gut lernen, wenn es auch schön warm ist. Und dann sagten wir, ja, wenn unser Sohn zur Welt gekommen ist, dann machen wir so einen Kitesurf-Urlaub und lernen einfach 1-2 Wochen lang Kitesurfen. Und wir hatten eine sehr romantische Vorstellung vom Elternsein.
Und haben halt gedacht, ich habe auch gerade gedacht, oh mein Gott, ja, genau. Das ist so schön.
Ja, mit dem Baby auf dem Arm kann dann der eine ein bisschen am Strand chillen und dann machen wir abwechselnd und dann lernen wir Kitesurfen. Und bis heute haben wir es halt immer wieder verschoben, weil wir gemerkt haben, ah, das passt nicht so zusammen. Noch nicht.
Bist du schon mal gewakeboardet?
Ja, Wakeboarden kann ich. Ich war in Wakeboard-Anlagen und so, das macht mir großen Spaß. Und ich glaube auch, ich hätte richtig Freude beim Kitesurfen. Aber wie gesagt, wenn man die Sportart perfekt beherrschen könnte, und zwar von jetzt auf gleich, weißt du, dass man bei so 4 Windstärken einfach auf so ein Board geht und man fliegt durch die Luft. Und wenn ich immer sehe, wie hoch die fliegen und was die Cooles machen, ich glaube, das ist eine der coolsten Sportarten. Und die kann man halt hier machen, weil so Wellenreiten natürlich mega cool. Aber ich chill ja nicht ständig in Portugal oder auf Hawaii oder so. Ich brauche ja was hier irgendwie anwendbar ist, gefühlt so. Ja.
So. Auf jeden Fall passt es auch zu deiner Tierwahl mit dem Adler.
Stimmt. Da hast du mal recht. Ja, die zweite Sportart wäre Parkour. Also auch ähnlich Flubbi-Verhältnis zur Erde, wie du sagst. Einfach da rausgehen und Saltos machen und durch die Gegend flippen und fliegen, wie es nur geht. Das fände ich richtig, richtig cool.
Kannst du ein Salto oder hast du sowas mal gemacht oder versucht?
Nee, also ich habe das halt oft auf Trampolinen als Kind gemacht oder halt vom Sprungturm oder so. Oder halt in Schnitzelgruben ist, glaube ich, der Fachbegriff. Also du weißt schon, so Schaumstoffbecken.
Schnitzelgruben sind das Beste, ja.
Aber darüber hinaus habe ich es nie geschafft. Und mein lieber Freund, der Stefan Reiner, der ist ja Parkour-Artist, mit dem wir den Film Soul Tribe gemacht haben. Und der macht es ja ständig. Und der hat mir auch mal so gezeigt, wir stehen so in Mexiko irgendwo am Straßenrand und ich sage, ist das eigentlich schwer, ein Backflip? Und er halt so in Flipflops, na, das ist nicht, no, das ist nicht schwer, passt eh, und macht einfach so einen Backflip. Und ich denke mir so, Bro, das ist zu viel. Das war so cool einfach. Und er meinte auch, es ist nur ein bisschen Training. Aber du musst halt einmal diesen Move bringen, ohne Weichbodenmatte, einfach das zu probieren. Und ich habe immer so das innere Bild von einem Genickbruch, wenn ich das mache.
Ja, voll. Ich springe so nach hinten. Und das war selbst vom Beckenrand so eine Überwindung, mich da mal so rückwärts rumzustürzen. So eine richtige Urangst irgendwie.
Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn man da nicht committet, also wenn man da nicht voll vertraut in seinen Körper und sich da nicht richtig landen sieht, dann ist es wahrscheinlich schon auch echt gefährlich. Also das sollte man jetzt nicht einfach so probieren, glaube ich. Ja. Ja. Und die dritte Sportart wäre sehr romantisch, wie ich finde, und aber auch echt cool. Ich würde gerne perfekt tanzen können. Und ich meine wirklich so einfach alles. Also weißt du, so Tango und Salsa und einfach auch Hip-Hop, einfach so perfekt tanzen, sodass man, egal welche Musik läuft, einfach sofort dazu super nice tanzen könnte. Ich liebe das immer, wenn ich so Salsa höre, dann mache ich immer so Salsa-Moves und die Anja aus unserer Crew, die lacht sich immer kaputt. Weil die kann das halt in echt und ich kann das halt nur wie ein Fünfjähriger. Aber ich fände das richtig cool, perfekt tanzen zu können.
Schön, schön, gefällt mir. Ja, auch Breakdance, ne? Breakdance hat ja dann gut, wieder sowas Flummi-mäßiges. Da hatte ich mal so ein Semester lang an der Uni Unterricht und das war schon echt nice. Aber es war auch so, der Instructor war halt so ein, ich trainiere 4 Stunden jeden Tag dafür, damit es dann halt auch geht. Hm. Das ist schon was, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Was würde ich einfach können, ohne dafür die Arbeit investieren zu müssen? Weil man muss in sowas halt einfach unfassbar viel Arbeit investieren. Das sieht so leicht aus, aber man sieht es halt nicht, wie viel Arbeit das war, das zu lernen.
Ich habe als Kind eine Breakdance-Crew gehabt mit meinem Cousin zusammen, bevor ich gerappt habe. So als ich 12 war, ja, wir hießen Lazy Legs. Und wir hatten sogar ein Graffiti-Logo, das wir selbst gemacht haben. Und wir haben einmal die Woche trainiert in der Praxis meiner Mama, in der Meditationspraxis. Aber unsere Karriere beendeten wir dann auch so nach einem Jahr ungefähr. Also es war jetzt noch nicht so ausgefallen. Aber es tut auch ziemlich weh. Also wir haben es wirklich hingebungsvoll versucht, Breakdance. Und haben dann natürlich auch gleich mit den wilden Moves angefangen, mit Headspin und so. Also man kann sich da schon auch auf einem harten Boden echt wehtun, wenn man Breakdance praktiziert. Deswegen, ja, ich habe großen Respekt vor den Jungs, die das machen.
Ich finde es an der Stelle witzig, so zu überlegen, was bringt einen denn dazu, da so viel Arbeit reinzustecken? Weil, ne, also da gehört ja eine riesen Entschlossenheit dazu. Aber ich meine, gleichzeitig könnte ich dich ja fragen, was bringt dich dazu, so wahnsinnig viel Musik zu schreiben und schon so lange? Was motiviert einen Menschen, bei einer Sache dran zu bleiben und dran zu bleiben und dran zu bleiben, einfach um der Sache wegen?
Ja. Ja, es ist die Hingabe einfach, oder? Die Begeisterung, Enthusiasmus. Ich habe mal gelesen, Enthusiasmus leitet sich von Entheos ab, also in Gott. Und ich finde es irgendwie spannend, dass also Begeisterung, Enthusiasmus, sowas wie göttliches Vergnügen ist vielleicht, oder? Und ich glaube, das ist ja das, was uns alle antreibt, dieser Drang der eigenen Entfaltung. Und vielleicht verleiht einfach ein Breakdancer seiner Göttlichkeit Ausdruck durch einen Headspin, durch Windmill, durch diese Moves, durch Six Steps. Und das ist dann wahrscheinlich die Antwort.
Ja, vielleicht. Ich frag mich dann, ob ihn das auch so glücklich macht, wenn er so einen neuen Move lernt oder sowas oder ewig an was gefeilt hat. Ich hatte die ganze Nacht, bin ich wieder aufgewacht und hatte so Ideen, die ich dann aufschreiben musste. Und es hat mich so glücklich gemacht, dass einfach die ganze Zeit Ideen reingeballert kommen. Ich saß hier in meinem Bus mitten in der Nacht und habe gelacht vor Freude, weil einfach ständig Inspiration reinkam. Und ich merke, also je länger ich das so mache und mich dem hingebe, desto cooler wird's eigentlich. Ich wünsche jedem Profi, der hier irgendwas macht, dass es ihm auch so geht.
Ja.
Reißt dich die Inspiration auch manchmal so aus dem Schlaf?
Ja, durch die zwei Kinder bin ich momentan einfach echt in so einem kleinen, wenn ich schlafe, dann schlafe ich Delirium, weil wir, also, weißt du, unser
Okay,
Baby bekommt ja
ja
gerade
gut.
Zähne und es ist also wirklich, wenn man dann mal seinen Schlaf durchgehend kriegt, dann ist man schon weggeballert. Aber ich kenne das gut. Ich kenne das vor allem noch auch von der Zeit, wo ich ausreichend Schlaf hatte. Und ich habe das halt auch oft im Alltag so. Also wenn ich jetzt im Auto fahre, dann ballern Sachen rein oder dann habe ich halt einfach viele Inspirationen auf der Toilette oder halt irgendwo zwischendrin so. Und ich kann aber auch die Kanäle mittlerweile voll gut so wie so regulieren. Ich finde das auch ganz praktisch, ehrlich gesagt, weil ich habe ja viele Anforderungen. Und der Vinny aus meiner Crew, der ist gerade im Urlaub und deswegen mache ich gerade den Versand zusätzlich und es sind gerade viele Bestellungen im Online-Shop und dann mache ich noch Videos und dann ist auch immer ganz cool, wenn ich mich auf das fokussieren kann, was gerade da ist, weil sonst würde ich die ganze Zeit nur Ideen aufschreiben. Aber ich kenne es gut, ja.
Voll, sowas war nämlich dann auch voll außer Kontrolle. Ich konnte dann gar nicht mehr schlafen so eine Zeit lang, weil der Kanal ständig offen ist.
Ja. Du kannst doch kaum noch was machen
Aber
dann. Das ist witzig.
ja, eine Idee jagt die nächste und hier noch eine Keynote und hier noch eine tolle Idee, wie es weitergehen könnte. Wow. Glückwunsch, Winnie, zu deinem nächsten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ohne dir zu nahe treten wollen, Winnie. Der ist oft im Urlaub. Der hat's gut bei dir. Ich liebe ihn sehr.
Ja, ich
Aber
auch.
sag mal, du hast was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du kannst die Kanäle regulieren. So gewissermaßen, als könntest du Kreativität ein- und wieder ausströmen
Ja,
lassen.
genau, ja, tatsächlich. Ich habe das wirklich geübt und das ist auch echt cool. Also beim Songwriten ist halt so, ich habe jetzt halt meine 8, 9 Beats vom neuen Album, die sind alle fertig. Und du kannst halt einfach, also ich kann mich hinsetzen und kann mein Piano anmachen und dann öffnet sich das. Aber das ist halt auch bei mir der Vorteil in Verbindung mit dem Klang. Also ich höre halt dann das Piano und ich weiß genau, in welcher Stimmung ich da jetzt bin. Also diesen Transport der Essenz aus dem Feinstofflichen in die Materie ist irgendwie mit diesem Piano gerade verknüpft. Und dann ist es wie so ein Generalschlüssel, der mir das Tor kurz aufmacht. Das ist echt cool, ja.
Wow, das ist echt der Hammer, weil es heißt ja ganz oft, hey, du musst die Kreativität nutzen, wenn sie gerade kommt. Ja, diese Momente sind so kostbar.
Ja, Unfug.
Ja, witzig, ich erlebe das manchmal genauso wie du, dass wenn ich mich halt hinsetze und die Inspiration einlade, dann kommt sie meistens auch.
Ja, und das sagen auch nur so arbeitslose Leute, die keine Kinder haben, ganz ehrlich. Also wenn man in so einem Anforderungstornado ist, wie ich manchmal, weißt du wirklich, jetzt mit zwei Kindern, ich habe halt dann einfach so diese 30 Minuten Zeit, wo ich mich jetzt dem Song widmen kann. Wenn ich jetzt noch warten würde, ob die Inspiration jetzt vielleicht kommen würde, dann würde ich ja nie mehr einen Song machen. Also ganz ehrlich, ich kenne das schon von früher, wenn man den ganzen Tag Zeit hat und so in den Tag lebt und so, dann kann man sich dem natürlich hingeben. Aber man lernt schon sehr effizient zu werden in dem, was man tut, wenn man halt zwei kleine Menschen bei der Entfaltung begleitet und noch. Was ich ja noch so mache. Also, ich mache gerade eine Tourplanung. Ich bringe jede Woche ein YouTube-Video raus. Ich habe noch zwei andere Podcasts. Ich habe einen Duft kreiert. Wir sind ja die ganze Zeit in Action so. Und da kann ich jetzt nicht drauf warten, bis das passiert. Ich glaube schon, dass man das begünstigen kann, auf jeden Fall.
Sicher, dass du auch noch Kinder hast nebenher, ja? Ich frage mich immer, wie soll denn das gehen?
Ja.
Wie soll denn das gehen? Was
Witzige
du so mit
Geschichte, aber hey, erzähle ich dir kurz. Ich war gestern, also gestern war echt cool. Ich bin so durch Dankbarkeit, mit Dankbarkeit begleitet durch meinen Tag gelaufen und ich habe alles gesegnet, was ich gesehen habe. Hab ich dir diese Ich liebe dich Übung gesagt?
Nee.
Ich fand die so cool. Ich habe die mit Johanna, glaube ich, im Podcast geteilt, aber ich kann es ja hier nochmal kurz ansprechen. Ich bin bei Professor Gerald Hüther in seiner Ausbildungsklasse als Dozent dabei. Das heißt, ich gebe halt so 2 Stunden Q&A für die Menschen, die bei ihm die Ausbildung machen, Potenzialentfaltungsausbildung. Und dann erzähle ich da halt irgendwie über Liebe und was ich so liebe, so die ganze Zeit. Und dann sagt einer dieser Epigenetik-Coaches danach zu mir im Stream, hey, ich habe eine Übung von Gerald Hüther, die würde ich dir gern mitgeben, weil die handelt genau von dem, was du eigentlich die ganze Zeit erzählst und machst. Und das ist die Ich-Liebe-Dich-Übung. Und diese Übung beschreibt, dass du in die Welt rausgehst und dass du jeden Menschen, den du siehst, quasi mit dem Wort Ich liebe dich im Geiste, wie segnest halt. Also du würdest einfach sagen, du segnest ihn. Und das ist so schön, weil wenn du damit beginnst, dann dir begegnen ja zunächst nur 1, 2, 3 Leute. Also wenn du dein Haus verlässt oder deine Wohnung, dann sind da Nachbarn oder so. Aber umso länger du in der Welt rumläufst, umso mehr Menschen kommen ja dann. Also Supermarkt, U-Bahn, Straßenbahn, Zug, Autobahn, was auch immer. Und umso mehr Menschen es werden, umso lustiger wird es auch, weil dein Geist ist dann ganz schön beschäftigt mit ich liebe dich zu verteilen und so. Und in diesem Beispiel, das war ein PDF, in dem das so erklärt wurde, hat der Mann dann, war irgendwie in der U-Bahn und war völlig überfordert mit diesen 100 Menschen, die er alle segnen musste und merkte aber, er könnte platzen vor Glück. Und dann kam jemand mit einem Luftballon in Herzform und weißt du, er hat lauter so Symbole des Lebens gezeigt bekommen, die für die Liebe sprachen. Und ein Mann nahm das wahr, ein älterer Mann, und ging dann zu ihm und sagte, hey, ich sehe, was Sie da machen und ich weiß nicht, was Sie da machen, aber hören Sie bitte nicht auf damit. Und das fand ich so schön.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja, und das habe ich jetzt so angefangen in meinem Leben immer mehr anzuwenden. Einfach so mit diesem, ich liebe dich, also vor allem am Anfang des Tages, weil es verändert viel. Und die Leute lächeln mir viel mehr noch zu als ohnehin schon. Und dann stehe ich vor einer Postfiliale gestern mit den Paketen, weil ja meine Mitarbeiter mal wieder alle im Urlaub sind und muss diese 5, 6 Pakete da reinbringen und stehe da so im Nieselregen. Und die Post hatte noch zu. Und es wäre so ein Moment, wo andere Menschen irgendwie genervt wären, weil man steht halt vor einer geschlossenen Post im Regen mit seinen Paketen so. Und neben dieser Post ist ein Barber. Und dann sieht dieser Barber mich, also dieser Araber, und kommt raus und bringt mir eine Tasse Kaffee. Mit Untertasse aus Porzellan, was? So voll original, wie so eine Oma, die das so servieren würde. So richtig sweet mit so einem echtes Porzellan, weißt du so. Und ich war voll berührt und stehe da und stelle meine Pakete ab und trinke so meinen Kaffee und merke so, wow, ist das schön, oh, ich hätte weinen können vor Glück. Und dann macht die Post auf und dann bringe ich so erstmal meine Pakete alle rein und dann hole ich so mein Kaffee, den habe ich draußen auf so ein Mäuerchen gestellt und stehe dann so mit meinem Kaffee da drin und alle guckten so lustig, weil wieso steht jemand bei der Post mit so einer Tasse Kaffee wie von Tante Erna, weißt du, so mit der Untertasse, weil das war ein super Bild. Und dann waren hinter mir 5 Leute ungefähr. Und die waren alle gestresst, es war Montag irgendwie, die waren alle ziemlich im Struggle, weil halt Montag 9 Uhr, Arbeit, wie auch immer. Und dann habe ich den Menschen einfach allen so einzeln in die Augen geschaut und habe sie gefragt, haben Sie es eilig? Und sie vor. Und jeder so, ja. Und ich sagte, ja klar, gerne. Und dann habe ich sie alle vorgelassen und während ich da stand und meinen Kaffee getrunken habe, habe ich so gemerkt, ich bin so fucking gesegnet, weil ich habe ja wirklich die Möglichkeit, einfach gerade 6 Minuten verstreichen zu lassen und alle Leute vorzulassen. Und mir sagt ja überhaupt niemand, dass ich jetzt pünktlich irgendwo sein muss. Und das beantwortet deine Frage, wegen, dass ich so viel mache und Kinder habe und so. Ich habe halt gefühlt immer noch das entspannteste Leben auf der Welt. Ich glaube, nur weil ich Dinge halt in Leichtigkeit und Freude kreiere, sieht es so aus, weil ich halt viel mache, als ob das so ein Move wäre. Aber das ist überhaupt kein Move. Das ist halt immer noch wie ein Kind auf einem Spielplatz spielt. Du fragst ja auch nicht mein Sohn oder Maida, deine Tochter so, ja, war es heute anstrengend zu schaukeln und dann auch noch zu wippen und dann bist du ja auch noch geklettert. Das war aber wirklich, hast aber viel geleistet. So ist mein Leben einfach. Weißt du? Und in dieser Post ist es mir halt aufgefallen, dass es einfach nur geil ist, den ganzen Tag Dinge erschaffen zu können, die lustig sind.
Ach, wow. Das klingt ganz toll. Das klingt ganz toll, ja, und danke für die Bilder auch, denn ich habe heute mich mit was beschäftigt, wo ich normalerweise nicht so eine Leichtigkeit drin sehe. Ich habe heute Korrektur gelesen und habe aber auch gemerkt, das war auch wie Schaukeln irgendwie. Es ist ganz lustig, dass dieses Schaukeln ja wirklich dieses Mindset ist. So, und ich bin schon so ein immer mal wieder so ein Vermeider gewesen, ne, von Sachen, die einfach Sorgfalt und Disziplin und Hingabe fordern, weil ich so gedacht habe, die machen ja keinen Spaß, aber die Sachen sind ja eh nicht diejenigen, die Spaß machen. Ne? Du bist der Spaßmacher. Also ich bin der Spaßmacher so. Und wieso nicht beim Korrekturlesen Spaß haben?
Exakt.
Das war der Hammer. Also ich habe heute da echt gesessen und bin nochmal durchgegangen und dachte, wow, also mit so einer Lupe, wie so ein Detektiv, nochmal durch sein eigenes Buch zu gehen und zu schauen, hey, was finde ich hier noch? Ist mega nice.
Ja, voll. Hey, und was ich so liebe, ist auch bei solchen Aufgaben, die einen ein bisschen nerven, ich muss immer Anfang des Monats so einen Buchführungstag machen. Da habe ich dann so eine Riesenliste mit Sachen, die meine Steuerberater brauchen. Und die brauchen viel Zeug immer von mir, weil ich ja viele Produkte habe. Und also es ist einfach viel so. Und dann frage ich mich immer am ersten des Monats, mal gucken, wie schön ich es mir heute machen kann. Und das ist echt ein cooler Tipp für alle Menschen da draußen. Also, wenn du so Steuerzeug oder so machen musst, erstmal einen echt guten Tee machen. Dann vielleicht noch so eine kleine Schale mit Snacks dazu. auf jeden Fall Meditationsmusik oder irgendwie ein schönes Piano anmachen. Schöne Beleuchtung, auf keinen Fall so die normale Lampe, sondern so ganz schöne indirekte Beleuchtungen. Wirklich zu überlegen, vielleicht kann ich es mir noch schöner machen. Mal schauen, wie schön man sich's machen kann, wenn man Buchführung macht. Und dann sitze ich da immer mit meinen Klängen und dann snack ich und dann trinke ich meinen Tee. Und manchmal kommt dann Johanna rein und sagt als erstes, boah, du hast es aber schön hier. Das ist ja voll schön. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel, dass man sich einfach immer wieder fragt, so, hey, wie schön kann ich es mir denn bei dem, was ich da gerade als nervig empfinde, eigentlich machen? Und auf einmal ist es halt gar nicht mehr nervig. So.
Wow. Das ist echt cool. Und es motiviert mich sehr dazu, so mein Tablet mit in die Therme zu nehmen, wenn das irgendwie geht. Dann kann ich einfach in der schönsten Umgebung Korrektur lesen und zwischendrin ein bisschen in die Sauna gehen.
Ja, da bin ich mal richtig mies aus einer Therme rausgeflogen mit meinem Handy. Also musst aufpassen.
Ah, okay. Ja, also, heutzutage, solange Kameras dran sind, ist nicht gut.
Ja, ne? Genau. Heutzutage Kameras mögen das Leute gut, nicht mehr so gerne. Ich habe dann mit meinem Handy auch gearbeitet. Also ich habe auch Texte geschrieben am Handy. Und das war echt blöd, weil das war so ein Inspirationsmoment, wo es so voll reingeballert hat und ich hatte voll viele Ideen. Und dann dachte sie mir, hey, hör auf, mir mein Handy wegzunehmen. Und diese Bademeisterin kam immer wieder, sie dürfen dieses Gerät hier nicht verwenden. Und ich dachte, hey, ich habe hier 50 Euro Eintritt bezahlt, ich werde mich jetzt nicht vorne in den Wartebereich setzen. Ich will hier auf meiner Liege chillen und jetzt an meinem Text arbeiten. Aber ich hatte halt keinen Stift und keinen Zettel dabei. Und seitdem nehme ich immer einen kleinen Block mit oder halt ein kleines Buch, wenn ich in so eine Therme gehe.
Stift und Zettel, das ist die Idee. Genau, dagegen kann ja wohl keiner was sagen.
Nee, das ist wohl erlaubt. Es sei denn, du porträtierst nackte Menschen, dann ist es vielleicht schwierig. Aber das wäre auch nett, finde ich, wenn du das machen würdest.
Ja. Du hast übrigens neulich mal was gesagt, was gestern irgendwie wieder zurückkam und mir was Schönes gezeigt hat. Ich habe mit dir über ein Buchprojekt gesprochen, was ich gerade habe. Ich möchte gerne ein Fantasy-Buch schreiben. Und ich habe es so ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich so gemerkt habe, wow, irgendwie, ich brauche mehr Raum, mehr Ruhe. Da darf viel mehr Hingabe hinfließen. Habe noch ein anderes Buchprojekt vorgezogen. Und dann hast du mich gefragt, hey, was bräuchte es denn, damit du an deiner Kathedrale arbeiten kannst?
Yes. Man muss erklären, weshalb Kathedrale?
Weil ich dachte, mit diesem Fantasy-Buch will ich wirklich eine Kathedrale bauen. Ich will so ein monumentales, sowas wie Herr der Ringe, weißt du, wo jeder Stein atmet, wo jede Szene einfach Liebe enthält und Kunst ist und verspielt ist und neugierig macht und all das. Und bei meinem ersten Entwurf habe ich gemerkt, der macht Spaß, aber es ist einfach noch keine Kathedrale und habe ganz viel überlegt, wie kriege ich es denn hin, dass es eine wird. Also dachte ich, ich habe ein anderes Buchprojekt jetzt vorgezogen und daraus ist jetzt ein Buch geworden, das jetzt fast fertig geworden ist schon wieder. Und jetzt stellte sich gestern so wunderschön raus, wie dieses Buch, was ich jetzt gerade vorgezogen habe, der Grundstein der Kathedrale ist. Das ist der Anfang von dem Fantasy-Epos. Und ich dachte nur, wie wunderschön ist das denn? Ich schreibe jetzt seit Wochen jeden Tag mit so einer Freude an einem Buch, wo ich dachte, das hat mit meiner anderen Idee gar nichts zu tun. Aber es ist der komplette Einstieg in diese komplette Welt. In einem ganzen Buch. Und das tauchte gestern so auf als Inspiration. Wow. Auf meine Frage, wie soll das Buch denn ausgehen? Und es war so der Hammer. Ne? Wer weiß, an welcher Kathedrale du gerade baust, ohne es zu merken.
Yes, yes. Mega
weißt
gut.
Du, das, wow. Einer der Gründe, warum ich da nachts aufgewacht bin und einfach lachen musste, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist es.
Vor allem, ich kenne beide Bücher und ich stelle mir gerade die ganze Zeit die Frage, wie du die Fäden verknüpfst, aber wir wollen es jetzt nicht spoilern an der Stelle, glaube ich. Ich frage dich nachher nochmal offline, weil ich habe schon eine Idee, wie du es zusammenbringst, aber krass, da wäre ich selbst jetzt auch nicht drauf gekommen, dass man
ich
das verknüpfen kann.
Ich hätte es auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, überhaupt nicht. Ja. Aber ja, genau, okay. Dazu, weil das Schöne ist ja jetzt, dass sich das zusammenfügt, sind ja quasi die ersten beiden Bücher der Reihe, ja, jetzt, da ist schon sehr, sehr viel entstanden. Das muss nur noch zusammengefügt werden. Das ist richtig nice. Das wird innerhalb von wenigen Monaten konkrete Form annehmen.
Oder wenige Wochen, wie ich dich kenne.
Mal sehen, ganz genau.
Ich habe gerade ein Video gemacht ich habe es aufgenommen, noch nicht veröffentlicht, über die Kraft des Gebens. Und das wollte ich noch kurz mit dir teilen, weil es echt schön ist. Von dem, was wir hier tun, ist ja das Allermeiste gratis. Und es ist echt witzig. Also die ganzen Podcast-Folgen sind gratis, wir bewerben die ja nicht. Also man muss verstehen, Der Piraten-Podcast ist öfters in den Top 100 bei mir von den spirituellen Podcasts in Deutschland. Und dann bekomme ich manchmal Angebote für Werbepartner. Und dann würden quasi im Podcast auf Spotify und überall Werbeblocks laufen. Und ich würde einen Haufen Geld kriegen, also bestimmt ein paar tausend Euro im Monat. Aber ich lehne das immer wieder ab, weil ich finde es irgendwie uncool, wenn es unterbrochen wird von Werbung. Und bei diesem Podcast hier das Gleiche so. Und bei deinem Podcast ja auch. Und dann machen wir, ich mache YouTube-Videos, du ja auch, und dann gebe ich gratis Meditationen raus, habe gerade eine über Manifestation im Schlaf auch veröffentlicht und so. Und die Songs auf Spotify sind ja fast auch gratis, also wir kriegen zumindest nichts davon. Und das ist so spannend, weil man könnte ja meinen, dass das absolut wahnsinnig ist, was wir da tun. So. Ich meine, wir haben beide Kinder, wir haben Familien, wir leben von dem, was wir tun. Und wir Idioten machen es quasi die ganze Zeit umsonst. Und trotzdem sind wir ja total geführt und gesegnet und mit Fülle beschenkt und auch reich, kann man ja einfach so sagen. Also ich fühle mich sehr reich in dem, was ich tue und bekomme Geld über andere Kanäle wieder zurück. Und ich finde es so schön zu beobachten, dass wir das, was Marketing-Experten als total unvernünftig erachten würden, nämlich die Dinge immer gratis zu machen, dass wir einfach in so einem angebundenen Fluss fließen dürfen, der uns immer wieder mit Fülle beschenkt. Nie über den Kanal, über den wir es geben, aber immer über einen Kanal. Und das finde ich schön.
Ja, Mann, das öffnet für mich die Tür auch wirklich zu dieser Sicht, dass jetzt habe ich gerade überlegt, wie ich sagen kann, ohne dass es plakativ klingt, aber dass wirklich alles eins ist. Mhm. Ne, dass Gott das Ding ist, was uns umgibt. Und egal gefühlt, in welche Richtung wir was geben, es kommt von demselben, kommt es wieder zurück in einer anderen Form. Mhm. Das ist auch bei Ideen so. Ne? Wie viele Menschen geben mir so kleine Mini-Inspirationen jeden Tag, die dann am Ende etwas in meinem Geist aufbauen, was dann so rausfliegt und denke, wow. Also Inspiration, aber sie kommt gar nicht von mir, sondern einfach von jedem, der da seinen Teil beigetragen hat.
Auch von unseren Kindern. Einfach die ganze Zeit droppen die Sachen, die so witzig sind. Und das ist ja dann auch wieder Teil vom nächsten. So. Cool. Hey, das führt zum Beispiel auch nochmal zu einer guten Frage, zum Beispiel, was dient der Welt? Ich finde diese Frage, um auf den Anfang zurückzukommen, die besten Fragen der Welt, so aufzustehen und sich zu fragen, wie kann ich der Welt heute dienen? Wie kann ich heute was echt Gutes in die Welt bringen? Das ist eine gute Frage, die gefällt mir.
Voll. Es kristallisiert sich für mich immer mehr so eine gewisse Richtung aus, die was damit zu tun hat, dass man den Humor zu seinem besten Verbündeten macht, um Ängste oder Widerstände oder dergleichen zu überwinden. Denn ganz viel von dem, was mich selbst an meinem geistigen Wachstum hindert, ist meine eigene Angst vor dieser Tiefe, die dann manchmal entsteht. Mhm. Oder ja, oder vielleicht eine Anklage, wenn ich was falsch gemacht habe. Und Humor hilft einfach so unendlich weiter. Und ich versuche so in all mein Schreiben und Tun reinfließen zu lassen, dass man sich einfach von liebenswertem Humor so mitgerissen fühlt, dass man die Tiefen wie selbstverständlich einfach miterlebt, weil man reingesaugt wird. Und das versuche ich in meinen Büchern immer mehr zu verwirklichen. Hm. Dass so unser aller Suche die Schwere verliert und mit einem Lachen und mit einfach einer Leichtigkeit man da so reingezogen wird. Das ist das, was ich gerne geben würde jetzt gerade im Moment.
Ja, Mann. Ich glaube auch, was eine sehr, sehr gute Frage dahingehend ist, gibt es eine andere Art, die Welt zu betrachten? Auch vom Kurs in Wundern. Wie oft hängen wir fest in irgendeinem Mangel oder Groll oder Zweifel oder Wutgedanken und dann einfach mal offen zu fragen, gibt es eine andere Art, jetzt die Welt zu betrachten? Sei es eine witzige Art, eine leichte Art, eine liebende Art, eine offene Art. So. Und es gibt eigentlich immer eine andere Art, die Welt zu betrachten. Das ist ja das Schöne. Also selbst wenn was krass Schlimmes passiert, selbst wenn jemand stirbt und man fühlt sich verlassen, gibt es ja eine andere Art, die Welt zu betrachten. Du kannst ja immer noch die Zeit sehen, die ihr hattet. Oder so viel anderes.
Ja, man kann sich auch immer echt diese Frage stellen, bin ich mir sicher, dass ich damit jetzt recht habe? Also kann ich da wirklich sicher sein? Und der Tod ist da ja so ein Premium-Beispiel für, bin ich sicher, dass dieser Mensch jetzt wirklich weg ist? Mhm. Weil ganz ehrlich, mit meinem Vater habe ich das gar nicht erlebt. Als der gestorben ist und ich ihn habe begleiten dürfen, immer wenn ich ihn in meinem Geist sehen will, dann sehe ich ihn und dann höre ich ihn und dann fühle ich seine Gegenwart und dann ist es mir einfach nicht möglich, ihn zu vermissen
Yes.
oder den Tod als etwas zu sehen, das uns voneinander trennt. Und mit Mayra, meiner Kleinen, meiner Tochter, die sehe ich ja auch nicht oft und ich habe sie am Anfang immer mal wieder vermisst, bis ich dann so gemerkt habe, hey, gibt es eine andere Art, die Welt zu betrachten? Und so oft, wenn sie mir fehlt, dann merke ich, wie lebendig sie in mir einfach ist, dass diese räumliche Trennung einfach überhaupt nichts bedeutet. Und das Tolle ist, dadurch vermissen wir einander überhaupt nicht so.
Ja.
Die leidet null darunter, dass ich sie nicht so oft sehe, sondern wenn ich da bin, dann freut sie sich. Und wenn ich gehe, und das kennst du ja auch von deinen Kids, ne, dann sagt sie mitunter noch nicht mal Tschüss. Oder es ist halt ganz normal. Es ist ganz normal.
Ja, super gut.
Ja.
Herr Frank.
Und hast du auch noch eine Antwort? Oder?
Was für eine Antwort?
Auf die Frage, was braucht die Welt?
Na, es ist jeden Tag eine andere. Also heute früh bin ich aufgewacht und dachte, ich möchte ein Video drüber machen, wie kraftvoll das Geben ist. Und nicht nur aus diesem einen Aspekt heraus, dass wir dienen wollen, sondern auch aus dem Aspekt, dass ich weiß, wie blöd es sich anfühlt, wenn man im Mangel ist. Dass ich oft das Gefühl hatte, ich kann mir kein Konzertticket leisten oder was auch immer. Und dann fände ich es irgendwie cool, wenn jemand das Gegenteil zeigt und mir eine Tür aufmacht. Und Leuten zu zeigen, wie cool es ist, Türen aufzumachen, bringt ja Menschen dazu, Türen aufzumachen. Und das ist halt, hey, immer, immer was anderes. Gestern bin ich aufgewacht und dachte mir, eine Meditation zum Einschlafen, die dir so richtig die Power von Manifestation deines Traumlebens gibt. Und ich weiß, du bist kein Fan vom Begriff Traumleben, weil wir wollen Traummomente kreieren. Aber du weißt schon, was ich meine damit, oder? Also, so.
Total.
Du kannst dich ja in Gedanken, wenn du einschläfst, in so alten Geschichten aufhalten oder einfach in der zukünftigen Version oder Vision von schönen Dingen, so von Berufung, Familie, so alles. Und da dachte ich mir, eine Meditation, so 30 Minuten zum Einschlafen, wie so Einschlafmusik, wo dich eine Stimme sanft begleitet, in diese Kraft der eigenen Verwirklichung. Das fände ich total schön.
Wie
das
schön.
Würde der Welt. Und da habe ich das einfach gemacht. Habe das einfach aufgenommen, habe das veröffentlicht, kommt jetzt so und ist am Start. Und sowas ist dann jeden Tag was anderes. Und das macht mich immer glücklich. Und das ist irgendwie cool.
Was würdest du den Menschen sagen, die wirklich glauben, sie hätten nicht so viel zu geben wie du?
Hey, du kannst ja alles machen. Also du kannst ja energetisch geben. Du kannst ja einfach dir einen Menschen vorstellen, dem es gerade nicht gut geht und dem all deine Liebe senden. Kannst ihn im Geist leuchten lassen, kannst deine Augen strahlen lassen, kannst ihm Dankbarkeit und Verbundenheit schicken. Du kannst Postkarten schreiben. Du kannst Briefe schicken. Hey, wir schicken viel zu wenig Briefe, oder? Hey, ich habe gerade wieder einen Brief an meinen Mitarbeiter geschrieben mit einem Urlaubsgeld. So, weil jetzt kriegen wir ganz viele Mails übrigens, dass Leute bei mir arbeiten wollen, weil sie sich denken, what the fuck, was geht da?
Also Bewerbung dann an, ihr wisst schon.
Frank Hamm, Dings da. Nee, aber ich glaube, Briefe sind wirklich so in Vergessenheit geraten. Und da brauchst du ja wirklich nicht viel. Also die Briefmarke kann man sich ja noch leisten. Und dann für jemanden, der dir was bedeutet, oder auch jemanden, mit dem du vielleicht im Streit warst, einfach aufzuschreiben, was für Eigenschaften er hat, die du toll findest, die du bewundernswert findest. Allein, dass man einen Brief bekommt über zwei Seiten und seine liebenswerten Eigenschaften aufgezählt bekommt, ist ja ein super Geschenk. So. Und das würde ich einem Menschen sagen, der meint, er hätte nicht viel zu geben. Ich glaube, jeder kann echt viel, viel geben.
Echt schön. Ja, weil man es sofort widerlegen kann, ne? Es ist sehr, sehr leicht zu widerlegen, diese Annahme. Auch wenn es sich manchmal, und ich kenne das auch selbst, dass ich morgens manchmal aufwache und erstmal denke, boah, ich glaube, heute kann ich nichts geben. Aber es ist halt so ein Quatsch. Jedes Mal überführe ich mich selbst und merke, oh ja, probier's doch mal kurz. Probier's doch mal einfach kurz.
Ja. Und ich will auch da noch offen mit dir sprechen. Es gibt ja auch Leute, die das dann vielleicht ein bisschen ausnutzen wollen. Weil das hatten wir doch auch in unseren privaten Gesprächen in der letzten Zeit, dass manche Leute dir was schenken und dann irgendwie Verbindungen schaffen, also wie sagt man, eine Verpflichtung gefühlt an dieses Geschenk verknüpfen oder eine Bedingung, die nicht ausgesprochen ist, aber so, dann musst du das und das machen, musst was posten für mich, musst irgendwas. Oder Leute, mit denen du vielleicht gearbeitet hast, oder dich, die du auch irgendwie beschenkt hast, erwarten dann, dass du ihnen jetzt immer voll viel gibst, so. Und manchmal fühlt es sich für mich dann auch so an, dass es dann einfach an der Stelle jetzt nicht sinnvoll ist, mehr zu geben. Und auch dadurch geben wir ja was. Weil, also vielleicht ist es ein Learning oder vielleicht ist es einfach ein Signal, aber auch für uns ein Schritt der Selbstliebe zu sagen, nee, hier endet das jetzt gerade. Ich entscheide immer noch gern selbst, wo es sich gerade, ja, so blöd es klingt, stimmig anfühlt zu geben oder eben auch nicht und dann auch mal Nein zu sagen und nicht weiterzugeben oder sich nicht unter Druck setzen oder erpressen zu lassen, finde ich irgendwie auch voll gut. Und es spielt da genauso mit rein, wie das Geben eben auch zu überlegen, wo endet das gerade.
Ey, und das ist auch so eine hohe Intuitionsschule. Ich merke immer wieder, letztlich stehe ich vor Situationen und weiß ja als Frank niemals ganz genau, was ist denn jetzt wirklich hilfreich? Ja, wozu führt denn jetzt welches Verhalten? Und da wirklich auf das Gefühl auch zu achten, ne? Dass dann sagt, hey, manchmal ist ein Nein ein viel größeres Geschenk als ein Ja zur richtigen Zeit.
Exakt.
Wer das noch nie erlebt hat im Leben, ja.
Wir hatten im Kurs den Lehrplan des Heiligen Geistes doch. Und da hieß es doch, gib allen alles.
Gib allen alles. Und immer wieder, wenn Leute dann Angst haben und sagen, wow, muss ich jetzt jedem einfach alles geben, was er will? So all mein Geld, all meine Sachen, all meine Aufmerksamkeit. Und ich sage dann immer, weißt du, da steht ja nicht, gib Begrenzten Begrenztes. Da steht, gib allen alles. Das ist eine Art von innerer Geisteshaltung, der in der Welt steht und sagt, hey, ich bin hier, um zu geben. Ich bin hier, um ein gebender Teil des großen Ganzen zu sein. Und ich weiß nicht, was im Einzelfall was bewirkt hier. Ich versuche mich einfach nach bestem Wissen und Gewissen in den Dienst des Geistes zu stellen, der uns alle beschenken will mit dem Höchstmöglichen. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist.
Yes. Und hey, genau, das war eben der Punkt, als wir diesen Heiligen Geist-Lehrplan gelesen haben oder du mir davon erzählt hast, sagtest du ja, was bedeutet denn, gib allen alles? Und vielleicht bedeutet es auch an der richtigen Stelle, nichts zu geben, was verlangt wird, um dadurch eine größere Kraft freizusetzen, ein Potenzial in jemandem zu erwecken, was auch immer. So, da gibt es ja viele Optionen.
Ja, ist echt witzig, weil viele Leute so dieses Jahr, die es wirklich gut mit mir gemeint haben, als ich weniger Geld hatte, haben gesagt, hey, dann gib doch einfach mehr Seminare, dann hast du Geld. Ja, und mein Mangelruf wollte immer wieder was geschenkt haben. Und gleichzeitig merke ich, wo komme ich dahin, wenn ich daran gewöhnt bin, dass mir mein Geben nicht notwendig ist. Ganz oft bekomme ich vom Leben gezeigt, hey, wenn du in eine Lage gebracht wirst, wo du scheinbar Mangel hast, vielleicht ist das die Einladung, dass deine Tür für dich aufgeben will, dass du da wirklich was zu geben hast, von dem du selbst noch gar keine Ahnung hast. Also hab da eine Offenheit für, dass du vielleicht hier im höchsten Maße gerufen bist, was Neues entstehen zu lassen.
Yes. Hey, und wenn du auf der anderen Seite dieser Tür stehst, dann musst du im Übrigen auch nicht immer kämpfen, weil auch das, wir reden jetzt ja immer von dem, der gibt, aber vielleicht bist du auch einer von denen, die verlangen. Also ich gebe dir ein Beispiel, du kennst es, Frank, ich habe mein erstes Album Spirit, das offiziell in die Läden kam, wo ich meinen Plattenvertrag bekam, bei einem Label unterschrieben, das mir seit über 10 Jahren die Auszahlung verweigert, einfach weil die das probieren. Also die geben mir seit 10 Jahren keinen Cent von dem Geld, was ich von diesem Album verdienen würde. So. Also die ghosten mich sozusagen. Und jetzt könnte ich ja unfassbar wütend sein und könnte die verklagen und könnte wild tun und so und denke mir einfach, ja, das regelt sich dann schon auf irgendeiner Ebene. So. Aber auch da so eine Wehrlosigkeit reinfließen zu lassen, ist manchmal sehr, sehr hilfreich und zu sagen, okay, vielleicht bekomme ich einfach von einer anderen Ebene ganz viel anderes geschenkt und muss nicht mehr kämpfen, um mein Geld sozusagen einzuklagen oder whatever. Vielleicht darf ich gerade einfach da was lernen.
Ja, und vielleicht sind deine Einnahmen das Einzige, was dieses Label noch zusammenhält.
Ja,
ja, wer weiß.
Wer weiß. Vielleicht ernähre ich gerade 3 Kinder.
Patrick kriegt seine Kohle und auf einmal sitzen so 6 Familien ohne Geld und Essen da und gucken in die Röhre. Das wollen wir nicht.
Ja.
Das wollen wir
nicht. Gerade eben kam ein Anruf auf meinem Handy rein und bei dem Anruf stand direkt oben, wo normal der Ort steht, Betrugsversuch. Das fand ich spannend. Auch nicht schlecht. Gut, wie weit unsere Handys
nett,
schon sind.
Dass die sich ankündigen. Ja, wow.
Achtung, ich bin ein Betrugsversuch.
Nett. Ja, das war ich übrigens.
Gut. Gefällt mir.
Ja, schön.
Oder
schön,
das dass war das.
Ich einen Betrugsversuch ordnen habe.
Ich glaube, das war das Label, das die Familie schützen wollte, dass sie nicht pleite gehen. Jetzt durch mich. Ja. Aber wie die Geschichte weitergeht, erzählen wir euch vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch, weil da sind wir doch auch immer noch auf der Suche nach einer Lösung. Mal schauen. Ja, hey, ich würde sagen, wir nennen diese Folge die besten Fragen der Welt, weil da waren ganz gute Fragen dabei.
Ja. Ja. Die besten Fragen. Gute Fragen.
Mir ist aufgefallen, dass wir waren gar nicht so frech heute. Wir sollten frecher werden
Nee, ist
wieder.
mir währenddessen schon aufgefallen, aber ich hatte das Frechheitsgehen heute nicht so aktiv.
Ja. Man muss ja nicht auf gezwungen irgendwie die Leute jetzt
Ja, das ist
herausfordern.
Quatsch.
Nee,
Das
das
ist
soll man nicht.
Quatsch. Und schon wieder ein Halleluja, dass wir es nicht Fick dich Namaste genannt haben.
Ich muss das immer piepsen, wenn du das sagst. Da muss ich die ganze Folge noch mal anhören. Na gut, dann mache ich das halt. Zum Schluss, zum Glück sagst du es immer zum Schluss erst. Das ist mein Vorteil. Da muss ich nicht so lange
Genau,
warten.
das ist meine Strategie,
Ja. Ich schneide diese
meine
Folgen
Lieben.
nämlich immer, beziehungsweise ich schneide dabei eigentlich gar nichts. Ich mache einfach Anfang und Ende weg und lege ein Bild drüber. Das ist mein Job. Deswegen finde ich das auch gut so.
Hammer, Hammer. Ja, schön war's.
Ja.
Frech hin oder her, es war sehr schön und inspirierend.
Ich glaube auch, es
Und
hatte Tiefe und es hatte Mehrwert. Also wie jeder, der was gelernt hat, gerne.
genau, vielleicht diesmal keine Beschwerdebriefe.
Nee,
Danke.
danke schön. Einfach nur danke. Ich habe mal
Hab's.
aus einem Interview einen schönen Satz mitgenommen. Da wurde ein Künstler gefragt, warum machen Sie eigentlich Musik? Und er überlegte so künstlich und sagte, an sich ist es einfach nur Barmherzigkeit. In diesem Sinne, mein barmherziger Bruder, ich wünsche dir was.
Gefällt mir,
Viel Spaß in
gefällt
der
mir.
Therme und tauch nicht zu lang, weil Karl-Heinz und Gudrun wundern sich, wenn du da lange rumtauchst, okay?
Ist besser, ja, danke dir. Ciao, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart.